Zunächst möchte ich wieder alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde. Wir beschäftigen uns ja in diesen Tagen mit dem Thessalonischer Brief und wollen heute Abend uns etwas mit Kapitel 4 beschäftigen, dem ersten Teil aus diesem Kapitel. Des Zusammenhangs wegen lese ich noch einmal von Kapitel 3, Vers 11. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmen in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesum. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er seinen Bruder nicht übersehe noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Richter ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben uns schon in diesen Tagen daran erinnert, dass man den ersten Thessalonischer Brief wohl in zwei Abschnitte einteilen könnte. Es ist auch sehr leicht erkennbar. Und zwar haben wir in den ersten drei Kapitel vorwiegend persönliche Mitteilungen des Apostels. Wir haben uns ja im Einzelnen etwas damit beschäftigt und gerade diese persönlichen Mitteilungen sind einmal ein besonderer Beweis dafür, welch ein enges und inniges Verhältnis zwischen dem Apostel Paulus und den Thessalonichern bestanden hat. Wir merken das, wir spüren das schon beim Lesen, wie ein wirkliches Band der Liebe diese Gläubigen hier miteinander verbunden hat. Nach diesen persönlichen Ermunterungen finden wir dann mit Kapitel 4 den sogenannten belehrenden und ermahnenden Teil. In den Kapiteln 4 und 5 haben wir sehr ernste, aber auch sehr wichtige Belehrungen. Und zwar sind es zwei Dinge, die der Apostel hier anspricht. Und zwar ist es einmal der heilige Wandel und zweitens die wunderbare Hoffnung und Erwartung des Glaubens. Also einmal geht es um unser Leben, um die praktische Darstellung des göttlichen Lebens in dieser Welt und andererseits die Glaubenshoffnung und die Glaubenserwartung, die wir als Gläubige in dieser Zeit haben. Zu dieser letzten Aussage nur ein Vers, den der Apostel an anderer Stelle schreibt und der das so sehr deutlich umreißt. Er sagt zum Beispiel im Korintherbrief, wenn wir allein in diesem Leben nur Hoffnung auf Christum hätten, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Ein ganz kurzes Zeugnis des Apostels, das aber doch sehr, sehr deutlich zeigt, die eigentliche Glaubenserwartung liegt in der Zukunft. Sie liegt noch nicht einmal im diesseitigen Leben, sondern sie liegt in der Ewigkeit. Da ist für uns eine Wohnstätte bereitet worden. Und von dieser Glaubenserwartung her werden wir auch in dieser Zeit bestimmt. Aber es ist auch wichtig, dass wir die gegenwärtige Zeit in der rechten, Gott wohlgefälligen Weise zurücklegen. Der Apostel kommt darauf zu sprechen und erinnert uns an die Notwendigkeit, ein geheiligtes Leben zu führen. Ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, den wir sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament finden. Schon in den letzten Versen des dritten Kapitels, wir haben uns gestern Abend kurz etwas damit beschäftigt, bringt der Apostel einen Wunsch, eine Bitte zum Ausdruck. Er schließt also diesen Abschnitt mit einem Gebet oder mit einer Bitte. Sein Wunsch war es, praktische Gemeinschaft zu pflegen mit den Geschwistern in Thessalonich, aber er machte das ganz von den Führungen seines Herrn abhängig. Der Herr richte unseren Weg zu euch. Gerne wäre er gegangen, aber er machte alles von den Führungen, von der Gnade des Herrn abhängig. Aber dann bringt er eine sehr wichtige Bitte zum Ausdruck, indem er sagt, euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen. Drei Dinge nennt der Apostel hier. Einmal völlig werden, zweitens überströmend werden. Wir haben uns gestern schon daran erinnern, was das bedeutet. Und als drittes, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen. Er erwartet das einfach von der Gnade, von der Wirksamkeit Gottes. Gerade dieser Abschnitt hier ist ein bedeutungsvolles Zeugnis, dass der Apostel in seinen Diensten und in seinen Aufgaben wirklich letztlich alles vom Herrn, von der Kraft Gottes erwartet hat. Und das zeigt andererseits, dass der Apostel sich selbst und seinen Dienst nie zu wichtig genommen hat. Das ist leider eine Gefahr, in der auch wir stehen können, dass wir unseren Dienst zu wichtig nehmen, als ob alles von uns abhängig wäre. Wir sollten das nie vergessen. Es ist letztlich sein Werk. Es ist letztlich seine Gemeinde, seine Versammlung und nicht unsere. Der Apostel sagt das im Philipperbrief einmal sehr schön. Der, sagt er, der das gute Werk angefangen hat in euch, der wird das auch vollenden. Und wenn er Abschied nimmt, damals in Milet von den Ältesten von Ephesus, dann ist er sich wohl bewusst, dass das Werk weitergeht. Er sagt ja diese bekannten und zu Herzen gehenden Worte, so befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Er wusste, das ist das Entscheidende. Ob ich da bin, ob ich einen Dienst in eurer Mitte tue, Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Wirksamkeit Gottes, die Kraft seines Wortes. Und daran sollten auch wir denken. Wir sind nie von einem Menschen abhängig. Gewiss braucht der Herr Menschen. Es ist Gnade, es ist Vorrecht, wenn wir dem Herrn dienen dürfen. Und wir haben das ja besonders auch in Kapitel 2 und 3 gesehen, welch ein großer Segen damit verbunden ist, wenn wir uns willig, bereit, treu und ergeben dem Herrn zur Verfügung stellen. Aber andererseits sollten wir das nie vergessen. Der Herr wirkt auch letztlich ohne uns. Er ist im absoluten Sinne nicht unbedingt auf uns, auf mich und dich angewiesen. Der Herr ist der große Herr, der über allem steht. Bei dem Apostel können wir das so in ganz besonderer Weise lernen. Ein Mann, der sich selbst nie zu wichtig genommen hat. Er fährt dann fort und sagt, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmet. Wir haben uns schon anhand von Kapitel 1 daran erinnert, dass wir in dieser Gemeinde hier noch so die Wirksamkeit der ersten Liebe haben. Da war alles noch so echt. Da waren die Werke des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Da war nicht Form, nicht Tradition, da war wirklich echtes Leben aus Gott. Und das zeigt sich. Und von daher ist es ein sehr schönes Zeugnis, das der Apostel hier diesen Gläubigen ausstellt. Aber wir wissen, es kommt auch darauf an, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens so den Gedanken Gottes entsprechend handeln. Und darauf legt der Apostel nun in diesem Abschnitt besonderen Wert, indem er sagt, ihr wandelt schon, aber ihr müsst noch reichlicher zunehmen. Wir merken schon, im Glaubensleben, da ist immer alles auf Wachstum angelegt. Da kann es nicht dahin kommen, dass wir sagen, so, jetzt habe ich nun einmal genug getan. Der Geist wirkt immer in uns. Und er möchte, dass wir wirklich nicht nur überströmen, sondern überströmend bleiben. Dass unser Wandel zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes wirklich dient. Jemand hat einmal gesagt, und ich denke, an dieser Aussage ist schon etwas. Er sagt, die Welt um uns her oder die Menschen um uns her lesen wohl in den wenigsten Fällen in der Bibel. Es gibt nur wenige Leute, die sich die Mühe machen, einmal die Bibel zur Hand zu nehmen, um das Alte Testament zu lesen oder das Neue Testament. Es gibt sogar manche Gläubige, die da auch sehr bescheiden sind. In einer Jugendfreizeit, es waren sehr viele junge Leute dort anwesend, die auch zum Teil aus christlichen Gemeinschaften und Kreisen kamen. Nun, bei dieser Zusammenkunft stellte ich einmal die Frage, wer dann so ehrlich wäre, der sollte einmal sagen, wer die ganze Bibel dann schon einmal gelesen hat. Es waren verschwindend wenige. Einige hatten zwar das Neue Testament gelesen, aber es waren tatsächlich nur ganz, ganz wenige, die die ganze Bibel gelesen hat. Ich denke, das ist sehr traurig. In der Welt kann man natürlich nicht erwarten, dass die Menschen sich mit der Bibel beschäftigen. Aber dieser Bruder sagte, die Menschen lesen nicht in der Bibel. Aber sie lesen im Leben der Gläubigen. Das ist für sie praktisch die Bibel. Nach dem, was sie sehen, erleben und erfahren, danach urteilen sie. Und jemand sagte mir einmal, und das hat mich zutiefst erschüttert, wissen Sie, wenn der in den Himmel kommt, der mir immer Zeugnis gibt, dann möchte ich nicht in den Himmel kommen. Das ist erschütternd. Paulus legt großen Wert darauf, dass unser Wandel nach den Gedanken Gottes ist. Und darum auch diese überaus ernste Ermahnung, die wir hier an dieser Stelle haben. Und ich denke, dass sie an Aktualität nichts verloren hat. Denn immer wieder stehen wir in den großen Gefahren, die es damals gegeben hat, dass wir einfach von dem, was uns umgibt, beeinflusst werden, auch in unseren Entscheidungen, in unserem Leben, in unserem Verhalten, dort, wo wir stehen und uns befinden. So war das damals auch hier in Thessalonich. Wir hörten schon Kapitel 1 am Ende. Sie hatten sich von den Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt. Sie kamen aus dem Götzendienst. Wir können uns heute kaum eine Vorstellung machen, was das damals überhaupt bedeutet hat. Wenn Menschen aus dem Götzendienst so bewusst auf die Seite des Herrn Jesus traten und dann einen neuen Weg mit ihm gingen. Wir leben heute nicht im Götzendienst. Auch das, was uns umgibt, kann man nicht grundsätzlich als Götzendienst bezeichnen. Wir leben in einer sogenannten christlichen Welt, wo es manche Grundsätze noch gibt, die tatsächlich ihre Grundlage in den göttlichen Vorschriften haben. Aber Götzendienst ist eigentlich eine noch weit tiefere Stufe. Und wir dürfen das nie übersehen. Damals bedeutete Götzendienst, dass man aus den furchtbarsten Dingen und aus den furchtbarsten Gewohnheiten herauskam. Götzendienst war in den meisten Fällen mit furchtbaren, unsittlichen Dingen verbunden. Von daher können wir das auch sehr wohl verstehen, dass der Apostel hier besonders von dem Willen Gottes spricht, im Blick auf die Heiligung oder das Geheiligtwerden. Denn das Leben bei den Nationen war gekennzeichnet durch absolute Unheiligkeit. Wir finden an anderer Stelle einige Hinweise. Vielleicht dürfen wir einmal eine dazu hier vorstellen. Und zwar im Epheserbrief. Da spricht der Apostel von diesem traurigen Zustand, wie es damals weithin üblich war bei den Nationen. Er sagt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 17, dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstande, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit in ihnen, wegen der Verstockung ihres Herzens, welche, da sie alle Empfindlichkeit verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier ausüben. Ein ganz erschütterndes Zeugnis im Blick auf den Zustand der Nationen, wie er damals gewesen ist. Leider trifft manches, was hier steht, auch auf unsere Zeit zu. Aber hier haben wir eine Beschreibung, die doch deutlich macht, wie tief damals der Zustand gesunken war. Obwohl, so sagt Paulus, Und zwar im Römerbrief Kapitel 1, diese Macht Gottes in dem Sichtbaren wahrgenommen werden kann. Auch die Nationen damals hatten ein sichtbares Zeugnis Gottes, und zwar in der Natur. Israel hatte darüber hinaus das Gesetz. Ihnen hatte Gott sich in vielfacher Weise geoffenbart. Aber auch die Nationen konnten nicht sagen, wir haben überhaupt kein göttliches Zeugnis. Paulus sagt das ganz deutlich, dass eben das Göttliche seine ewige Kraft in dem Gemachten, in der Schöpfung wahrgenommen werden kann. Aber darin bestand damals und leider auch heute diese große Gefahr, dass man dieses Bild des unsichtbaren Gottes verwandelt hat in das Bild eines Tieres oder in das Bild eines Menschen. Heute wird man kaum auf den Gedanken kommen, das Bild Gottes eben in ein Bild oder die Offenbarung Gottes in ein Bild eines Tieres zu verwandeln. Dafür ist der Mensch unserer Zeit viel zu aufgeklärt, viel zu fortschrittlich. Und doch muss man staunen, wie primitiv die Denkweise der fortschrittlichen Menschen ist. Dass man zwar nicht Gott zu einem Tier macht, aber zu einem Menschen. Wie viel Menschenverherrlichung gibt es heute? Und wie wird heute die Wissenschaft verehrt? Wie erwartet man alles von der Technik und von all dem Fortschritt unserer Zeit, dass tatsächlich hier schon von göttlicher Verehrung geredet werden kann? Meine Lieben, was wird heute angebetet oder verehrt? Wo erwartet man die Hilfe? Wo schaut man hin heute in den immer schwieriger werdenden Situationen unserer Zeit? Das alles sollte uns zu denken geben. Da ist kaum ein echtes Fragen nach dem wahren und lebendigen Gott. Und was ist die Folge? Der Apostel sagt das im ersten Kapitel des Römerbriefes. Und zwar, weil sie Gott nicht diese Ehre dargebracht haben, hat Gott sie dahingegeben. Der Sinn dieses Wortes bedeutet eigentlich, Gott lässt sie laufen, in einem verworfenen Sinne zu tun, was sich nicht geziemt. So befindet sich der Mensch, der nicht bereit ist, Gott die Ehre zu geben, gleichsam auf einer Abwärtsentwicklung, die immer weiter wegführt von Gott und letztlich dann ihren Ausdruck in dem unsittlichen Verhalten ihren Ausdruck findet. Das sagt Paulus, indem Männer mit Männern Schande treiben und ebenso die Frauen, die natürlich das natürliche Leben gleichsam verwandelt haben in das Unnatürliche. Ebenso war das damals schon, als Paulus vor rund 1900 Jahren diesen Brief geschrieben hat. Und heute finden wir ähnliche Entwicklung. Und gerade was wir heute in unserer Zeit erleben, ist Folgeerscheinung. Dass immer weitere Abdriften in die Unsittlichkeit, das wir leider heute im christlichen Raum sehen müssen, ist Folgeerscheinung. Folgeerscheinung, weil man nicht bereit ist, dem die Ehre zu geben, dem allein die Ehre zusteht. Und das ist Gott, seinem Sohne Jesus Christus. Es sind erschütternde Entwicklungen, die wir heute erleben. Von daher ist dieses Wort oder diese Ermahnung, die wir hier im Thessalonischer Brief auch sehr zeitgemäß und sehr aktuell für uns. Und wir wissen, dass Umwelteinflüsse sehr schwere Folgen haben können. Heute ist das ja ein Schlagwort. Umwelt. Da ist man ungeheuer besorgt. Und man sieht so viele Gefahren kommen. Und man ist so besorgt, dass die Umwelt erhalten bleibt. Gewiss hat man in dieser Weise manches vernachlässigt. Und es ist gewiss auch gut, dass man hier und da manche Schranken setzt. Aber im sittlichen Bereich, da merkt man überhaupt nichts, dass hier irgendwie Grenzen gezogen werden, um dieser Umweltbelastung entgegenzuwirken. Im Gegenteil, da werden die Türen immer weiter geöffnet. In dieser Welt, liebe Geschwister, leben wir. Und wir müssen damit rechnen, dass diese Dinge auch uns beeinflussen. Hier waren Menschen, die kamen aus dieser Umgebung, aus diesen Verhältnissen. Und wir wissen, dass manches, was man so früher erlebt, wo man sich bewegt hat, oft auch unser Leben noch stark beeinflussen kann, nachdem man bereits eine Entscheidung getroffen hat. Wir finden das auch im Korintherbrief. Auch da musste der Apostel ihnen in sehr ernster Weise sagen, wisst ihr das wirklich nicht, dass ihr neue Menschen geworden seid, dass all diese Dinge überhaupt nichts mehr in eurem Leben zu suchen haben. Aber da war manches mitgeschleppt worden. Da wurde manches hineingetragen. Von daher ist eine klare, entschiedene Glaubenshaltung notwendig. Die Kraft brauchen wir, Nein zu sagen. Dazu braucht man tatsächlich oft göttliche Kraft. Weil die Kraft, und das wissen manche aus Erfahrung, einfach nicht so von Natur aus in uns ist. Darum diese Aufforderung des Apostels hier, denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesu. Es ist sehr bezeichnend, dass der Apostel hier von Geboten redet. Weisungen, so heißt es auch, oder Satzungen. Ich habe sie gegeben, und zwar durch den Herrn Jesus. Mit anderen Worten, das sind Weisungen, die habe ich vom Herrn selbst empfangen. Die gebe ich euch weiter. Paulus spricht hier gleichsam im Auftrage des Herrn Jesus. So sollten wir das Wort sehen und nehmen und betrachten. Ich sagte gestern Abend schon, wir müssen dem Wort einen so hohen Stellenwert beimessen. Es ist Gottes Wort. Gott redet zu uns. Natürlich gebraucht er Menschen, um zu uns zu reden. Aber dabei ist die Frage berechtigt, wie hätte Gott sonst anders reden sollen? Hätte er reden sollen durch einen Engel, das hätten wir nicht verstanden. Hätte er mit der göttlichen Sprache geredet, hätten wir es auch nicht verstanden. Merken wir, wie Gott uns entgegengekommen ist, er bedient sich der Sprache, die wir verstehen. Ja, noch mehr. Gott ist selbst Mensch geworden in der Person des Herrn Jesus. So wie es Zacharias in so schöner Weise sagt, es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Dieses Gebot haben wir euch gegeben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Hier wird von dem Willen Gottes geredet. Meine Lieben, wir wären in völliger Unkenntnis über den Willen Gottes und auch über die Stellung Gottes, über das Wesen Gottes, wenn Gott es uns nicht geoffenbart hätte. Wir sind auf göttlicher Offenbarung angewiesen. Denn Gott, so wird wiederholt bezeugt, ist kein Mensch. Er ist der gewaltige, unfassbare und unnahbare. Alle menschlichen Vorstellungen gehen fehl im Blick auf Gott. Und wir wissen, wo sich die Religionen zum Teil verloren haben. In ihren fantastischen Vorstellungen im Blick auf ihre Gottesvorstellung. Wir sind auf Offenbarung angewiesen. Denn Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, wohin keiner der Menschen kommen kann. Ich sage noch einmal, alle unsere menschlichen Vorstellungen im Blick auf Gott werden von unseren eigenen Überlegungen bestimmt und gehen von daher alle an der Wirklichkeit vorbei. Wir brauchen Offenbarung. Und von daher ist das Wort Gottes, die Bibel, die wir heute in Händen haben, ein ganz gewaltiger Schatz. Hier erfahren wir etwas, wer Gott ist. Hier erfahren wir, wie Gott ist. Und nicht zuletzt erfahren wir, was Gottes Wille ist. Wenn wir uns die Mühe einmal machen würden, allein das Neue Testament dahingehend zu untersuchen, im Blick auf den Willen Gottes, dann würden wir schon sehr bald feststellen, dass sehr oft und an vielen Stellen vom Willen Gottes geredet wird. Alle Schreiber des Neuen Testamentes reden vom Willen Gottes. Von daher ist es schon wichtig, dass wir uns auch mit dieser Frage beschäftigen, dass wir dieser Frage nachgehen, was will Gott? Viele Gläubige kennen leider nur einen Satz, den wir im Timotheusbrief finden, wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und von daher sehen Sie in der missionarischen Tätigkeit die einzige entscheidende Aufgabe Ihres Lebens. Aber wenn wir uns die Mühe machen, diesen Satz oder diesen Vers im Timotheusbrief einmal aufmerksam nachzulesen, steht da noch mehr. Da steht nicht nur, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Es geht dann weiter und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt doch mit anderen Worten, Gott wünscht nicht nur Errettung. Gott wünscht, dass wir tiefer in die Gedanken Gottes eingeführt werden, dass wir seinen Ratschluss, seine Gedanken, seine Wege und seine Absichten erkennen. Und das ist nur möglich aufgrund göttlicher Offenbarung. Ich sagte schon, alle Schreiber reden von dem Willen Gottes. Und an sehr vielen Stellen werden wir auch ermuntert, dass wir das prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Denken wir an Römer 12, wo wir an den logischen oder vernünftigen Gottesdienst erinnert werden, der ja letztlich darin besteht, unsere Leiber darzustellen als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und an dieser Stelle fährt der Apostel dann fort, dass wir verwandelt werden sollen in unserer Gesinnung und weist dann darauf hin, indem ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier wird ein Dreifaches von dem Willen Gottes gesagt. Der Wille Gottes ist immer gut. Er ist auch, wie es hier an dieser Stelle heißt, wohlgefällig und vollkommen. Wir merken also, jede Kritik an den Willenskundgebungen Gottes sind letztlich eine Beleidigung Gottes. Gottes Wille ist gut, ob wir das verstehen oder nicht verstehen, ob wir das gutheißen oder ablehnen, ändert nichts an der Tatsache, dass der Wille Gottes vollkommen ist. Paulus sagt im Kolosserbrief, dass wir sogar erfüllt sein sollen mit diesem Willen. Wir sollten uns öffnen für den Willen Gottes. Nun hier an dieser Stelle im Thessalonischer Brief finden wir eine Aussage, die eigentlich überhaupt keine große Erklärung benötigt. Hier wird auch vom Willen Gottes geredet, und dieser Wille besteht darin, eure Heiligkeit, oder wie es auch übersetzt werden kann, euer Geheiligtsein. Damit kommen wir natürlich zu der Frage, die immer wieder gestellt wird, was bedeutet überhaupt Heiligung? Welchen Sinn hat das? Nun, wenn wir auch da uns einmal die Mühe machen würden, das Alte Testament nachzulesen, auch im Neuen Testament, dann werden wir die Feststellung machen können, dass gerade dieser Begriff Heiligung eine Schwerpunktaussage der Heiligen Schrift ist. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, wie oft wir dieses Wort in der Bibel finden. Aber die ganze Geschichte Israels wurde durch diese göttliche Offenbarung bestimmt. Und wenn Gott das Volk Israel im alten Bunde zur Heiligung aufgefordert hat, dann bezieht er oder sieht er den Grund in seiner persönlichen Heiligkeit. Seid heilig, warum? Weil ich heilig bin. Diese Aussage wird im Neuen Testament ebenfalls übernommen. Petrus sagt es. Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Meine Lieben, hier stehen wir natürlich schon vor einer Frage, wo wir letztlich diesen Begriff nicht bis ins Letzte erklären können, was überhaupt heilig, Heiligkeit bedeutet. Aber zweifellos liegt in dem Wort heilig auch der Gedanke von Reinheit. Johannes sagt das in seinem Brief. Er weist darauf hin, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Gott ist heilig. Er ist der absolut Reine, der nie Beziehungen haben kann mit der Unreinigkeit. Er steht gleichsam erhaben über all diesen Dingen. Als der Herr Jesus in diese Welt kam, der Sohn Gottes, da wurde von ihm gesagt, dass er der Heilige ist. Er konnte sich als der Heilige inmitten der Unheiligen bewegen, ohne Gefahr zu laufen, da sich zu verunreinigen. Bei uns ist das oft etwas anders. Wir stehen immer in der Gefahr, inmitten der Unreinheit von daher befleckt zu werden. Der Herr nie. Er hat überhaupt keine Beziehung zu Sünde, zu rein, sagt Gottes Wort, um überhaupt Sünde zu sehen. So wird uns hier der Grundsatz Gottes vorgestellt. Wenn also hier Paulus sagt, das ist Gottes Wille, dann ist das eigentlich so logisch, dass es überhaupt keiner großen Erklärung bedarf. Denn wenn Gott uns herausgerufen hat, wenn Gott uns hineingeführt hat in die Gemeinschaft der Heiligen und in die Gemeinschaft mit sich selbst, dann ist es unmöglich, dass wir als Unheilige unseren Weg gehen. Dann müssen wir Geheiligte sein. Und das hat Gott getan. Meine Lieben, unmöglich hätten wir Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn Gott uns nicht geheiligt hätte. Wir sind geheiligt als Gläubige, als Wiedergeborene. So sagt es der Schreiber im Hebräerbrief, Kapitel 10, und zwar durch seinen Willen, durch das Opfer Jesu Christi. Heiligung ist also zunächst einmal ein Werk Gottes. Gott heiligt uns. Und in dem Wort heilig liegt nicht nur der Gedanke von rein, sondern auch der Gedanke von Absonderung. Gott ruft uns heraus. Wir finden das in sehr schöner Weise, gleichsam bildlich auch auf uns anwendbar, im Alten Testament. Israel war ein herausgerufenes Volk. Es war geheiligt worden. Gott hatte es geheiligt. Und als der Prophet Bileam gedungen wurde, von Balak das Volk zu verfluchen, und wir wissen, das konnte er nicht, er musste sogar Segenssprüche über Israel aussprechen, dann finden wir einen sehr bedeutungsvollen Satz. Und zwar sagt er Balak gegenüber, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht zu den Nationen gerechnet wird. Mit anderen Worten, das ist ein Volk Gottes. Und auch wir als Gläubige der Gegenwart, als Gemeinde, als Versammlung Gottes, sind ein Volk, das geheiligt worden ist, nicht durch das Gesetz, sondern durch den Heiligen Geist. So sagt es Petrus am Anfang seines ersten Briefes, wenn er von der Auserwählung spricht, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Hier wird nicht nur von der Heiligung geredet, sondern auch von der Zielsetzung, die mit der Heiligung verbunden ist, und zwar Gehorsam. Das erwartet Gott und das möchte der Heilige Geist in unserem Leben bewirken. Also Heiligung, ein geheiligtes Leben zu führen, als solche, die in der Nachfolge Jesu stehen, das ist eigentlich die logischste Selbstverständlichkeit, die es überhaupt gibt. Paulus sagt das auch im Korintherbrief mit anderen Worten. Oder wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Schon die Gegenwart des Heiligen Geistes bedingt auch in unserem Leben Heiligung und Reinheit. Auch diese Begründung finden wir hier in diesem Abschnitt. Und zwar am Ende deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Dadurch ist eine besondere Würde mit unserem Leben verbunden. Wohnstätte des Heiligen Geistes. Der Apostel wird hier in diesem Abschnitt aber dann auch sehr deutlich, indem er ganz offen sagt, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Unzucht oder der Hurerei enthaltet, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit besitze, nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen. Paulus kommt hier in diesem Abschnitt damit auf den geschlechtlichen Bereich oder sexuellen Bereich zu sprechen und sagt hier ganz klar und ganz deutlich, dass hier Wachsamkeit notwendig ist, dass wir uns von all diesen Dingen, worin sie auch immer bestehen mögen, enthalten müssen. Wir verunehren Gott. Gerade im sexuellen Bereich wird Gott aufs Furchtbarste verunehrt. Denn der Apostel sagt das, und zwar im Korintherbrief, wenn er von diesen Dingen auch hier in einer sehr offenen Weise redet, dann sagt er zum Beispiel im 6. Kapitel, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Hurt oder Unzucht treibt, sündigt wider seinen eigenen Leib, indem er vorher noch sagt, oder wisset ihr nicht, wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn, sagt er, es werden die zwei ein Fleisch sein. Wir sehen, wie ganz klar Paulus diese Dinge hier anspricht und verurteilt. Also all diese Dinge sollten wir nicht so leichtfertig nehmen. Es ist ein Sündigen gegen Gott. Und wer einmal in das Alte Testament hineinschaut, der weiß, mit welch schweren Strafen damals Gott diese Sünden im geschlechtlichen Bereich verurteilt hat. Aber auch im Neuen Testament wird das sehr deutlich herausgestellt. Zum Beispiel hier im Thessalonischer Brief, da heißt es, deshalb, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott. Diese Aussage an sich spricht schon für sich. Oder denken wir an den Hebräerbrief, wo der Apostel von der Reinheit der Ehe spricht. Dann sagt er, Ehebrecher und Hure aber wird Gott richten. Das heißt mit anderen Worten, das Gericht darüber behält sich Gott selbst vor. Wie und auf welche Weise er richtet, das wird an dieser Stelle nicht gesagt. Sondern nur, das ist ein Bereich, den behält Gott sich selbst vor, wo er richtend eingreifen wird. Und ich denke, was wir heute zum Teil auch erleben, ist Gericht Gottes. Wir sollten das wirklich so sehen. Gott hat große Langmut und große Geduld. Aber wie tief ist der Mensch unserer Zeit gesunken, indem er sich verloren hat in diesen traurigen Dingen im sittlichen Bereich? Ich sage noch einmal, wir als Gläubige stehen in dieser Gefahr, dass wir, weil es in der Welt modern geworden ist, weil es nicht mehr ernst genommen wird, dass wir uns von daher beeinflussen lassen und dann auch nicht mehr die Dinge so ernst nehmen. Es gibt wohl keinen Bereich, meine Lieben, das wissen wir, wo es so viel Witzeleien gibt, wie gerade im sexuellen Bereich. Und auch das ist ein Werk des Teufels. Denn was man lächerlich macht, nimmt man nie ernst. Worüber man lacht, das wird gar nicht ernst genommen im Leben. Und merken wir, da liegt der entscheidende Grund, warum gerade in diesem Bereich so viele Witzeleien und so viel Lächerliches gemacht wird. Der Apostel warnt uns hier, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse und nicht von der Leidenschaft bestimmt wird. Wenn der Apostel hier vom eigenen Gefäß redet, dann kann das unterschiedlich gedeutet werden. Einmal kann Gefäß hier so viel bedeuten wie eigener Leib. Aber es liegt vielleicht noch näher liegend, dass es hier Frau bedeutet. Also, dass ein jeder seinen eigenen Leib in Heiligkeit bewahrt. Aber wir wissen, wie gerade die Homosexualität und all diese Dinge heute immer weiter um sich greifen. Sie sind einfach modern geworden. Es ist ein bewusstes Handeln gegen Gottes Ordnung. Wenn wir die andere Auslegung nehmen, sein eigenes Gefäß im Blick auf Frau, dann bedeutet das, die Ehe soll bestimmt werden von den Grundsätzen der Heiligkeit und Ehrbarkeit. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Da hinein gehört ganz gewiss auch die weit verbreitete Praxis, ehelich zusammenzuleben, bevor man überhaupt geheiratet hat. Also die vorehelichen Beziehungen. Auch das wird in der Heiligen Schrift verurteilt. Die weit verbreitete Meinung, die man heute bei vielen jungen Leuten findet, indem sie sagen, wenn wir uns lieben und wenn wir zusammenkommen, dann ist das für uns die Ehe, das ist Torheit. Das stimmt hinten und vorne nicht. Einmal vor unserem Gesetz nicht und erst recht nicht von der Bibel her. Von der Bibel her kann man ganz klar nachweisen, dass unter einer Ehe nicht der Geschlechtsverkehr zu verstehen ist, sondern eine Ehe ist ein Vertrag, der unter Zeugen geschlossen wird. So war es üblich schon im Alten Testament. Und wir finden gerade bei Paulus, wenn er sich mit den Ehefragen beschäftigt, dass er das sogar fordert, sie sollen heiraten, wenn sie sich nicht enthalten können. Wenn das andere also stimmen würde, hätte Paulus das gar nicht zu schreiben brauchen. Merken wir, es sollte rechtmäßig sein. Wir sollten darauf Wert legen. Denn ein Ehevertrag ist eine Bindung. Und eine geschlechtliche Vereinigung ist noch keine Bindung. Wir wissen, wie leicht man diese Verbindungen heute pflegt. Also es kommt auch darauf an, Verantwortung zu tragen. Und da liegt wahrscheinlich der entscheidende Grund, dass man sich der persönlichen Verantwortung entziehen möchte. Aber Gott erwartet klare Verhältnisse. Meine Lieben, in der Welt kann man das nicht erwarten, dass man hier diese göttlichen Grundsätze akzeptiert, dass man nach dieser göttlichen Schöpferordnung handelt und lebt. Die Welt hat ihre eigenen Grundsätze. Die Welt hat ihre eigenen Vorstellungen. Aber bei uns ist es anders. Wenn die Welt auch nicht nach den Gedanken Gottes fragt, wir müssen es, wir sollen es, dadurch verehren wir unseren Gott, dass wir ganz klar in allen Bereichen unseres Lebens bereit sind, seinem Willen zu entsprechen. Auch im geschlechtlichen, sexuellen Bereich. Und das ist zum Teil leider auch bis in unsere Reihen hinein eine ganz, ganz große Not geworden. Wir sollten uns ernstlich fragen, wo die Gründe liegen. Es fängt oft sehr klein an. Wie ja bekanntlich alles, was große Auswirkungen später hat, oft ganz klein angefangen hat. Und wir wissen, wenn erst einmal ein Schneeball in den Bergen in Bewegung gekommen ist, dann ist die Gefahr, dass es zur Lawine wird. Einen Schneeball kann man noch im gegebenen Moment aufhalten. Eine Lawine nicht mehr. Die setzt sich unaufhaltsam fort. Von daher sollten wir schon ernstlich diesen Dingen prüfend gegenüberstehen. Und da nicht, wie wir das in der Welt heute erleben, gleichgültig sein. Der Herr ist in alledem Richter oder Rächer. Ein ganz, ganz ernstes Wort, dass der Apostel hier sagt, dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in dieser Sache. Wir merken schon, es geht um unser praktisches Leben. Hier haben wir nicht hohe Theologie. Hier haben wir ganz praktische, leicht verständliche Belehrung. Und sie bedürfen eigentlich gar keiner großen Erklärung. Denn jeder, der sich bewusst ist oder bewusst geworden ist, ich bin ein Eigentum des Herrn Jesus geworden. Gott hat mir seinen Geist, sein Leben gegeben. Der müsste eigentlich auch wissen, dass mit diesem großen, wunderbaren und gewaltigen Geschenk Gottes eine heilige Verpflichtung verbunden ist. Weil eben in diesen Dingen sich bewegen oder es hier nicht zu genau nehmen, ist letztlich furchtbare Undankbarkeit. Wir sollten den Herrn danken, und zwar nicht nur dadurch, dass wir ein Dankgebet sprechen, durch unser Leben, durch völlige, absolute Hingabe und nicht wie die Nation, die verfinstert sind am Verstande, die das natürliche Empfinden sogar verloren haben. Bleiben so tief ist der Mensch gesunken. Wir sollten uns wieder neu daran erinnern, Gott erwartet von uns seine Gesinnung, sein Wesen zu offenbaren in unserem Leben. Und damit ist andererseits, und das sollten wir nicht übersehen, auch ein großer Segen verbunden. Gottes Wort sagt es sehr oft, und wir sollten tatsächlich uns die Mühe machen, auch da einmal Gottes Wort zur Hand zu nehmen, wie viel Segen Gott damit verbunden hat, wenn wir bereit sind, in Treue, in Hingabe, diesen Weg des Glaubens und der Abhängigkeit zu gehen.